Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Heute sprechen wir über das Thema Russland und der RBI, also den Wirtschaftskrimi, machen einen kurzen IT-Exkurs zum Thema Sandbox, weil es wurde von der Community gefragt, und wir reden auch über die Reise von Markus zur Wall Street nach New York. Wollt ihr auch eure Fragen für euch und für die Allgemeinheit beantwortet haben, dann schickt uns gerne eure Themen, wir lesen natürlich alles, versprochen. Viel Spaß heute beim Zuhören und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, Fragen und natürlich eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Und heute ist wieder mit dabei der Markus. Er ist zurück aus New York. Servus, Markus.
Ja, vielen Dank, lieber Philipp. Freut mich, dass ich auch wieder mal zu Gast sein darf. Und ja, ich würde sagen, legen wir los.
Markus, du warst letzte Woche warst du in New York. Alter, wie geil ist das? Wo warst du da?
Ja, tatsächlich. Ich bin Anfang letzter Woche, bin ich zurückgekommen aus New York. War sehr cool, war eine Woche, war wieder eine tolle Erfahrung nach Tokio.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
War natürlich auch bei der Wall Street, keine Frage. Hab's genossen, hab viel Sehenswürdigkeiten gesehen, kannte dort aber auch Leute. Dementsprechend die Locals haben mir gute Spots gezeigt, von den klassischen Sightseeing-Touren bis hin zu versteckten Restaurants und Bars. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es jedem nur empfehlen, auch abseits der Wall Street mal einen Trip nach New York zu machen. Ist eine andere Welt. Kann aber gleich dazu anmerken, man sollte sich das nötige Kleingeld mitnehmen. Weil egal wie sparsam man dort sein will, man kann alles mal 2x3 rechnen, was es hier kostet.
Zu unserem Preis also mal 2x3. Das ist schon nicht so schlecht, glaube ich. Ja, und hast du ganz einfach einreisen können? Weil es ist ja irgendwie jetzt ein bisschen strikt, oder nicht?
Ja, also für uns Österreicher gibt es da jetzt keine großartigen Probleme. Du füllst klassisch dieses ESTA-Formular aus, online schon, das kannst du alles vorab machen, erleichtert das enorm. Das heißt, mit diesem Formular gehst du dann zu dem Schalter bei mir. Ich hatte das Glück, da waren überhaupt keine Leute. Also ich hatte den Check innerhalb von 2 bis 3 Minuten erledigt, bekommst die standardisierten Fragen vom Officer gestellt. Damit meine ich, was machst du hier, wo wohnst du, wann ist dein Rückflugticket? Wenn du das alles seriös und gut beantworten kannst, dann gibt es keinen Grund, dass er dich lange aufhaltet. Somit war ich da innerhalb von 2-3 Minuten drinnen und sollte eigentlich auch kein Problem für jeden sein. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass halt mal eine längere Schlange ist. Aber mein Glück war eben, dass hier in der Zeit, wo ich geflogen bin, anscheinend nicht so viel angekommen sind. Ich bin allerdings auch nicht am JFK gelandet. Es gibt ja 2 große Flughäfen in New York, sondern am anderen, am Newark, am EWK, glaube ich, heißt der. Jetzt nicht drauf festnageln, aber es gibt auf jeden Fall einen zweiten. Und genau, war ziemlich easy, die Einreise, alles problemlos funktioniert.
Und wie ist das jetzt? Du steigst jetzt dort aus und New York ist ja, ich glaube, 8 Millionen Stadt oder sowas, also so groß wie Österreich, kann man sagen, von den Einwohnern. Wie ist es dort? Du steigst jetzt dort aus und das Ding wird dich wahrscheinlich erschlagen, oder? Es ist ja komplett anders wie bei uns.
Ja, es ist definitiv anders als bei uns. Es ist einmal, du steigst aus, es ist laut. Es ist einmal das Erste, was es ist, es ist laut. Du hörst Sirenen, du hörst das Gehupe von den Autos, die hupen ja auch wegen jeder Kleinigkeit hupen sie dich an. Also nicht mich als Fußgänger, sondern die anderen Autofahrer. Du hast die Wolkenkratzer, die dich natürlich erschlagen im ersten Moment, wenn du in Manhattan ankommst. Es ist sehr beeindruckend, es ist nichtsdestotrotz eine sehr angenehme Stadt, würde ich trotzdem behaupten. Die Leute sind sehr offen und zugänglich. Auch das Thema Kriminalität, glaube ich, was viele immer am Schirm haben, ist dort jetzt nicht das Problem. Zumindest nicht, wenn man in Manhattan oder Queens, war ich auch, Brooklyn, wenn man dort sich bewegt, hat man natürlich kann immer was passieren, aber die Chance ist sehr gering, dass da was passiert. Harlem würde ich nicht gehen, das ist einer der Bezirke, die ich nicht, wo mir auch die Freunde gesagt haben, da darfst du nicht hingehen, was ich dann auch nicht gemacht habe. Aber ja, es erschlagt einen. Das war wie damals bei Tokio, wo ich muss sagen, die Menschenmassen waren viele, aber wenn du mal in Tokio warst, dann ist es trotzdem verhältnismäßig nicht so schlimm. Also ich fand es sehr angenehm. Natürlich, Wien ist ein Dorf, wenn man es ins Verhältnis setzt, in Wien ist nichts. Wenn du in Wien ab 22 Uhr auf die Straße gehst, glaubst du, du lebst in einem Dorf gefühlt, wenn ich das jetzt mal so stark runterbrechen darf, im Verhältnis zu den zwei Großstädten. In New York ist immer was los. Auch diese Reklamen, diese Lichterreklamen und so weiter, auch bei nachts, gerade am Times Square zum Beispiel. Das ist schon sehr beeindruckend. Und du spürst auch diesen Vibe der Amerikaner. Die wollen immer was machen. Die wollen immer Gas geben. Die geben auch immer Gas, weil die haben auch keine andere Wahl dort. Dort bist du einfach getrieben durch den Erfolg. Dort musst du vorankommen, um überhaupt mal zu überleben. Weil New York ist so eine teure Stadt. Das haben mir auch die Locals erzählt. Ich habe die Apartments von denen gesehen. Die wohnen in einem 50 Quadratmeter Apartment, was sie sich teilen und zahlen dafür $4,400 Miete im Monat zu zweit. Für ein 50 Quadratmeter Apartment in der Upper Side von Manhattan. Es ist zwar Manhattan, aber es ist weiter oben. Es ist jetzt nicht mal in den teuersten Teil von Manhattan. Und jetzt musst du dir das mal überlegen, was du da verdienen musst im Verhältnis. Jetzt haben die aber noch die Kosten, die sie selber tragen müssen, wie die Pensionsvorsorge, also ihre eigene Vorsorge, wie die Arbeitslosenvorsorge, wie ins Gesundheitssystem, wenn sie mal einen Notfall haben oder sowas, die zahlen das alles auch noch zusätzlich selbstständig ab. Somit kommt da ein Batzen Geld, was die eigentlich im Monat brauchen. Dann habe ich gesagt, das ist alles super teuer dort. Das Essen und Trinken ist extremst teuer dort. Somit, du kommst dort, wurde mir auch gesagt von den Freunden, du kommst dort unter 200.000 Euro Jahresgehalt gar nicht durch dort. Da brauchst du gar nicht in New York City leben. Also das sind ganz andere Verhältnisse noch einmal.
Das ist ziemlich, 200.000 im Jahr ist schon nicht ohne. Und die Amis sind ja ein ganz eigenes Volk. Ne? Merkt man irgendwie so diesen kapitalistischen Einfluss oder dieses Thema Großkonzerne, Aktien und so weiter, merkt man das dort irgendwie?
Also extrem, finde ich. Im Verhältnis zu Europa merkst du es extrem. It's all about the money, würde ich sagen. Also dort geht's nur ums Geld verdienen. Es geht die ganze Zeit nur, wie kann ich wo Geld verdienen? Wie kann ich der eine dem anderen ausnehmen? Ist jetzt vielleicht nicht der empathisch wertvollste Zugang, aber die sind halt getrimmt, einfach auch ihr Geld zu verdienen auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und du hast dort auch gerade in Manhattan die ganzen Großbanken, die ganzen Großkonzerne auch teilweise sitzen. Also dieses Bank of America, wie man es kennt, oder IBM, andere riesengroße Konzerne. Die, und wenn sie nur auf der Werbung, auf am Plakat der Werbung sind, zum Beispiel Coca-Cola hat einen Riesenspot am Times Square, eigentlich dauerhaft. Das ist einfach unfassbar, was das mit einem macht oder was da für Konzerne auch einfach dahinter stecken. Ja. Und du hast dann im Süden hast du dann diesen Financial District von Manhattan, da merkst du es dann weniger, da sind dann wirklich die Geschäftsleute unter sich, sage ich mal, mit den großen Wolkenkratzern. Und ja, ist dann nochmal eine eigene Welt unten ein bisschen. Ja.
Und weit weg ist, also die Wall Street ist nicht weit weg. Wie schaut es dort aus? Kann man sich vorstellen, es ist eine Straße, wo rechts, links die ganzen Firmen sind, oder ist da einfach nur irgendwie eine riesige Börse und dieser Bulle, was da steht, oder wie schaut das dort aus?
Was schätzt du, wie die Wall Street ist? So aus deiner Idee oder aus Erfahrung oder was du vielleicht mal im Fernsehen gesehen hast, würde mich interessieren.
Also das ist
oder warst du schon mal in New York?
Nein, noch nicht, aber ich würde ganz gerne mal hin. Also auf jeden Fall ist das einmal ein Ziel, dass wir da mal hinfliegen, weil es schon irgendwie cool klingt und das, was man so im Fernsehen sieht und so weiter, dass New York schon krass ist, oder wenn man Times Square sich anschaut. Aber wie stellen wir die Wall Street vor? Ich kann nur sagen, aus den Filmen, also das ist ganz schwer zu sagen, dass da halt ganz viele Leute rumlaufen mit Aktentaschen und Anzügen, und dass das so, weiß nicht, wahrscheinlich eher ein kurzes Stück ist, aber dafür ist dort halt alles irgendwie zusammengewürfelt oder keine Ahnung, es ist echt schwer zu erklären.
Ja, es trifft es nicht so schlecht, würde ich sagen. Es ist unspektakulärer, als man denkt. Das betrifft New York im Gesamten. Es ist eine sehr spektakuläre Stadt. Aber auf der anderen Seite ist die Dimensionen, die man sich immer vorstellt, sind in der Relation nicht so groß. So würde ich das einmal beschreiben. Die Wall Street per se ist auch eine Straße, die abgesperrt ist. Du kannst dort nicht mit dem Auto durchfahren, polizeilich abgeriegelt ist. Du kannst auch nicht reingehen in die New York Stock Exchange oder so, als Laie natürlich. Das heißt, du stehst jetzt vor einem Gebäude, das natürlich wunderschön ist, top gepflegt, braucht man nicht drüber reden. Aber jetzt, ich sag mal, für einen klassischen Touristen, der nicht viel mit der Börse oder mit dem Aktienmarkt auf sich hat, sehr unspektakulär ist. Ich würde mal behaupten, dass viele dann sagen, jetzt hat sich nicht ausgezahlt, sich das anzusehen. Für mich als Person, der lange am Aktienmarkt tätig ist, schon was Besonderes. Du spürst vielleicht ein bisschen den Vibe. Es ist aber nichts Außergewöhnliches per se, wo ich jetzt sage, da rennen irgendwie die hektisch Geschäftsmänner rum oder so davor. Das ist es nicht. Es ist einfach eine sehr ruhige Gegend, dadurch, dass sie abgesperrt ist. Und ja, ich muss das aber für mich persönlich natürlich trotzdem sehen. Immerhin finanzieren ja die Wall Street zum Beispiel auch meine ganzen Reisen und so weiter. Großteils, von daher musste ich mich auch bedanken fahren und hab's trotzdem genossen, dort zu sein. Kann aber empfehlen, gleich in der Nähe von der Wall Street, vom Financial District, ist zum Beispiel auch das One World Trade Center, das 9-11 Memorium, das ist sehr nah von dort. Und ich kann jedem empfehlen, das 9-11 Memorium zu besuchen. Da kriegst du schon nochmal ein ganz anderes Feeling. Das ist ein Gänsehautmoment, wenn man sich zurückdenkt, was da eigentlich vor fast 25 Jahren passiert ist.
Und jetzt noch ganz was Wichtiges, bevor wir das Thema New York abschließen. Was isst man dort?
Ja, das kann ich ganz leicht an den Punkt bringen. Fettig, salzig, ungesund. Ich sage ehrlich, ich habe es ein bisschen genossen auch. Ich muss aber auch sagen, es war teilweise too much. Also es war teilweise sowas von ungesund und solche Portionen kann man sich schwer als Europäer vorstellen. Ich möchte mich auch nicht dran gewöhnen, sage ich dir ehrlich. Aber auf der anderen Seite so ein fetter Milchshake mit Oreos oder ein doppelter Cheeseburger, wo das Fett rausnimmt. Ja, muss man mögen. Kann man sich für eine Woche mal gönnen. Kann ich aber nicht empfehlen auf dauerhaft, weil ich habe es gespürt. Habe mich nicht so wohl gefühlt mehr nach der Woche. Mein Körper hat schon gemerkt, okay, das ist schon ein bisschen zu süß, zu fettig. Aber du bekommst natürlich auch ein sehr leckeres Essen auf der anderen Seite. Also du hast die Burger, du hast die Bagels, du hast Donuts. Wenn du gesund essen willst, wirst du auch was finden. Du kannst auch ein Steak essen. Aber wie gesagt, das kostet alles sehr viel Geld. Dementsprechend muss man dann schon schauen, wo man da essen geht. Ich hatte aber das Privileg, dass ich dort Leute kenne, die haben mir gute Spots gezeigt, weil die Einheimischen müssen ja auch irgendwo essen gehen und wissen halt die besten Stores oder wo es mal auch eine Happy Hour oder so gibt. Also falls da Fragen gibt, ich kann auch gerne wenn es da Interesse gibt, gerne mal Community, wenn es da Fragen gibt, gerne schicken. Ich schicke euch da gerne die Spots durch.
So, und was war das Frühstück? Du hast mir einmal Burger reingeschickt, glaube ich.
Puh, also Frühstück, ja, ist nicht das typische Frühstück. Ich habe auch mal Bagels gegessen. Ich meine, Bagels kann ich sehr empfehlen. Es geht eher in Richtung Frühstück und kann dann doch sehr nahrhafte Bagels sein. Von bis, ob das jetzt mit Fleisch oder ohne ist, muss jeder selber wissen. Aber da gibt es schon sehr gute teilweise. Und ja, also ein Cappuccino können sie auch ganz gut. Also Kaffee ist jetzt kein Thema. Was ich halt nur ein bisschen spannend fand, ich trinke jetzt meinen ohne Zucker zum Beispiel. Sehr dahingestellt, man kann ihn mit Zucker trinken. Der Amerikaner haut sich aber halt ohne Übertreibung 3 Zuckerwürfel rein. Das finde ich halt dann, wo du merkst halt schon, okay, die brauchen das, der Körper verlangt einfach noch diesen süßen Geschmack. Und ich habe auch einmal probiert einen Spekulatius-Kaffee, weil die meinten, das ist so ein toller Kaffee, ich probiere den mal, dann habe ich den probiert, der war so big süß, das hast du nicht trinken können. Also ich war teilweise schon weit enorm von den Geschmacksnerven, weit entfernt von denen, was wir gewöhnt sind. Aber trotzdem, wie gesagt, gerne durchprobieren alles. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, aber es ist schon sehr süß und ungesund. Ja, das ist wirklich nicht übertrieben in Amerika.
Also zurück von New York, also kommen wir zurück nach Österreich. Jetzt sind wir wieder im kleinen Staat. New York ist ja, wie gesagt, ja 8 Millionen Einwohner oder sowas hat New York allein und das ist nur eine Stadt, ne? Das ist ja schon ein Wahnsinn. Was ist jetzt in Österreich so passiert? Also du hast jetzt nicht so viel mitgekriegt in Österreich, aber was ich gefunden habe, Österreich hat ja seit 2025 Pfand auf alle Gebinde, also 25 Cent. Markus, nutzt du Pfand? Hast du schon was zurückgebracht?
Ja, unweigerlich, ja. Tatsächlich auch schon benutzt, nicht in dem Ausmaß, wie es vielleicht andere nutzen. Das heißt, ich bin der klassische Leitungswassertrinker zu Hause, komme aber immer wieder in den Genuss, wenn ich unterwegs bin, dass ich die ein oder andere Pfandflasche kaufe und dann auch mit heimnehme und dann auch zurückbringe. Ja, aber das ist jetzt auch nicht das sonderlich neueste Thema, aber ich glaube, ich weiß, was du sagen auch willst. Es ist, glaube ich, ein ganz guter Erfolg mittlerweile, dieses System. Weiß nicht, wie viel du da involviert bist oder nutzt. Trinkt ihr viel? Trinkt ihr auch nur Wasser daheim, oder?
Ich trinke fast nur Wasser, also Pfand habe ich fast gar nicht und ich bin aber ganz ein fauler Pfandzurückbringer. Also ich bin da, ja, ich lasse das lieber dann irgendwo, ich schmeiß weg oder lasse es so stehen, dass irgendwer das nehmen kann, weil was ich schon gut finde, in Graz gibt es gerade so einen Pilotversuch, wo sie diese Pfandringe um den Mistkübel rum probieren, wo man das reinstecken kann, damit sie eben in dem Fall wahrscheinlich Obdachlose halt Leute, die was es gern zurückbringen, rausnehmen können. Also da bin ich schon dafür. Aber auf was ich überhaupt raus wollte, das jetzt seit Anfang 2025 gibt es das. Und jetzt habe ich mir so mal angeschaut, was ist da so finanziell unterwegs. Schätzungen zufolge habe ich nämlich eine News gefunden, dass heuer 2,75 Milliarden Flaschen und Dosen im Umlauf sind. Also das ist eh so im normalen Bereich. Und nur 2,2 Milliarden gehen zurück ins Pfandsystem. Das heißt, 550 Millionen Flaschen im Wert von ungefähr 130 Millionen Euro, die werden nicht zurückgeben. Die werden entweder weggeschmissen oder irgendwo vergessen oder wie auch immer. Jetzt ist die Frage, 130 Millionen, Markus, das ist ja ein neues Geschäftsmodell. Das ist so viel wie Euro-Millionen gewinnen. Also ich glaube, wir sollten auf Sommer gehen.
Ja, immer wo ein neues Modell eingeführt wird, gibt es natürlich auch Gewinner, würde ich jetzt einmal behaupten.
Und der Hauptgewinner ist der Recycling Fund Österreich, weil die sind nämlich die, was das verwalten sozusagen. Und denen bleibt dieser Betrag dann über, weil sie müssen es nicht ausbezahlen. Das heißt, die Schätzungen sind, dass die im ersten Jahr über 100 Millionen Euro an, unter Anführungszeichen, Gewinn machen. Also das ist schon lukrativ, weil die Leute es einfach nicht zurückbringen. Somit müssen sie es nicht auszahlen. Wahnsinn.
Absolut, absolut. Ich glaube halt, die Testphase, sage ich mal, ist ja jetzt noch nicht so lang. Wir haben jetzt ein halbes Jahr quasi abgeschlossen. Ich glaube, in vielen Köpfen ist noch das alte System verankert. Damit meine ich, ich trinke eine Flasche aus und haue sie automatisch weg. Das wird sich auch wahrscheinlich noch bessern in die Richtung gehen. Dann hast du auch das Problem, ich hatte das auch schon mal, da warst du am Abend unterwegs, hattest eine Pfandflasche in der Hand. Danach gehst du aber irgendwo hin, in ein Lokal, irgendwo hinein. Ja, was mache ich jetzt mit der Pfandflasche? Die werde ich mir jetzt nicht einstecken und die ganze Zeit mitnehmen, bis ich wieder daheim bin. Ne? Jetzt hast du halt dann den Punkt, gut, dann stellst du sie halt irgendwo ab oder gibst du sie dem anderen, je nachdem, oder haust sie einfach weg. Ja. Und das sind halt so Sachen, ich finde das übrigens auch sehr gut, dieses System, dass man sagt, okay, man kann auch Leuten, Obdachlosen zum Beispiel, wie auch immer, dass man hier versucht, denen auch eine Art neues Geschäftsmodell zu geben, denen das mitzugeben, weil ich meine, wir haben 25 Cent pro Flasche, das ist mehr als in Deutschland, das ist gar nicht so wenig. Wenn man sich da jetzt ein 6er-Plagerl für zu Hause kauft, hat man schon mal 1,50 Euro Pfand. Das ist jetzt nicht so wenig. Wenn man das summiert, kommt da schon eine ordentliche Summe zusammen und ich glaube, dass da für viele Leute ein guter Zuverdienst entsteht.
Müssen wir schauen, ob wir irgendeine Pfandgeräte bauen können, um es direkt in Bitcoin zu investieren oder direkt in Sunrise zu investieren oder sowas. Das wäre lustig.
Ja, Bitcoin ist schon wieder schwierig. Wobei andererseits 1,50, 6er-Tragel, wenn man das Long-Term sieht, auf Jahre gesehen, und man fleißiger Flaschentrinker ist, vielleicht kommt da schon das eine oder andere wieder raus, aber sonst glaube ich, sehe ich es eher mehr als Gadget oder als Spaß, wenn man sagt, okay, ich kriegt jetzt einen Bon von 1,50 in Bitcoin, ist ganz witzig, aber vielleicht nicht. Ist jetzt nicht das Mega-Investment
wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, ne. Und was noch spannend war, ich habe gelesen, die Schweiz hat die Zinsen wieder gesenkt von 0,25 auf 0%. Also du hast schon mal vor, bei der letzten Folge, wo du zu Gast warst, da hast du das Thema Schweiz und Zinsen schon angesprochen. Das heißt, du hast dich da schon ein bisschen eingelesen gehabt. Hast du da auch noch eine Infos, warum sie das gesenkt haben? Oder hast du jetzt in Amerika nichts mitgekriegt?
Also ich weiß in Amerika, habe das jetzt per se nicht mitbekommen, aber es war, ich habe es auch in der letzten Folge angesprochen, es war wahrscheinlich absehbar, ne? Wenn die Inflation Richtung Null ist und die ist Richtung Null gegangen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, tatsächlich war es im Mai bei minus 0,1%. Das bedeutet im Prinzip, die Teuerungsrate ist, also es ist billiger geworden am Ende des Tages. Und das ist nicht im Sinne der Schweizer Zentralbank. Was wiederum bedeutet, die müssen was machen. Jetzt waren wir bei 0,25, jetzt haben wir es auf 25 Basispunkte de facto auf 0 runtergesetzt, jetzt sind wir auf 0. Und wenn wir uns zurück überlegen, so lange ist es ja dann doch noch nicht her, wir hatten ja auch eine lange Nullzinsphase, wobei ich es sehr, sehr spannend finde, wenn du mich fragst, es ist ein Nachbarland von uns, sogar deutschsprachig auch noch, wobei mit der Sprache hat das nichts zu tun, aber die liegen halt im Herzen von Europa und haben einfach ein ganz andere wirtschaftliche Grundvoraussetzungen zurzeit als der Rest von Europa. Vor allem aber auch Österreich. Wir sind am Ende des Inflationsdranges in der EU. Das heißt, wir sind ganz, ganz schlecht unterwegs. Wir versuchen alles Menschenmögliche, diese 3%, die wir jetzt haben, irgendwie noch unter die 2 zu bekommen. Und Die Schweizer links von uns quasi haben genau das entgegengesetzte Problem. Die wissen nicht, wie sie die Inflation ankurbeln sollen. Die wissen nicht, wie sie in die Gänge kommen sollen. Und der Hauptgrund davon, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon damals gesagt, es ist dieser starke Franken auch teilweise. Dieser starke Franken, diese Sicherungswährung. Wenn es Unsicherheiten in der Welt gibt, dann wollen halt viele in die sichere Währung des Schweizer Frankens. Und das ist nun mal so, dass Schweiz als eines der sichersten, eines der reichsten Länder überhaupt auf dieser Welt angesehen wird. Und dementsprechend ist hier das Problem, dass halt natürlich jetzt die Importe in die Schweiz super günstig sind. Und das ist halt ein Problem. Und auf der anderen Seite aber, wenn sie was exportieren, diese ganze Made in Swiss und so weiter, das einfach super teuer ist. Und ich glaube, die Schweizer Zentralbank wird, wenn das so weitergeht, vielleicht sogar wieder am Devisenmarkt auch tätig werden. Das bedeutet, sie werden versuchen, diesen Schweizer Franken billiger runterzubekommen, was dann wiederum den Effekt hätte, die Zinsen wieder, die Zinsen bleiben gleich, aber dass das wieder alles sich ein bisschen entspannt, die Teuerung in Gänge kommt, Wirtschaftswachstum reinkommt. Und immerhin war das jetzt die 6. Zinssenkung in Folge der Schweiz. Das heißt, der Zins ist de facto null und jetzt wird es halt dann interessant im Herbst, wie es da weitergehen wird. Aber ich weiß nicht, was du dazu sagst, Philipp. Ich finde es sehr, sehr interessant. Glaubst du, dass die wirklich wieder negativ sind oder dass die wieder ins Negative rutschen würden? Das hatten sie ja auch schon vor ein paar Jahren.
Sie haben es aber auch gesagt, bei der Nationalbank-Sitzung haben sie gesagt, wenn notwendig, würden sie auch wieder ins Minus gehen. Das heißt, de facto, wenn die wirklich wieder Minuszinsen geben würden, dass du am Konto, wenn du deine Kohle liegen hast, eigentlich wieder straff zahlst, ne, auf gut Deutsch. Ne? Das heißt, du zahlst eigentlich wieder, du kriegst keine Zinsen, sondern du zahlst dafür. Und das ist halt der Wahnsinn. Am Ende des Tages werden vielleicht dann wieder mehr Leute investieren, weil den Cash liegen lassen ist halt schwierig. Keine Ahnung, wie sie das machen. Ich kann mich noch erinnern, es hat ja damals vor gar nicht so langer Zeit hat es genauso bei den ein oder anderen Banken so Minuszinsen gegeben. Bei uns in Österreich würde ich jetzt nicht unbedingt wissen, aber ich kann auf das Flatex-Depot-Konto kann ich mir denken, da hat es Minuszinsen gegeben. In Deutschland, bei uns eh nicht. Und das war schon spannend, ne? Also, ja. Bin gespannt, ob da was kommt. Sie müssen auf jeden Fall, wenn's weiter abfällt, also die Inflation, das klingt ja so gut, das wird billiger, aber am Ende des Tages ist das für die Wirtschaft schlecht, weil dann ist weniger Investition drin, weniger Cash oder weniger Wachstum einfach und das ist halt schlecht für Volkswirtschaft und ja, also am Ende des Tages sind negative Inflation ist nicht gut für einen Staat, ne, schon gar nicht für die Schweiz.
Ja, und sie bewegen sich halt jetzt gerade wirklich am untersten Ende gerade. Und die Inflationserwartung für heute ist 0,2%, ist zwar noch eine Mini-Teuerung, aber ist jetzt nicht das, was sie sich wahrscheinlich in der Schweiz long-term vorstellen. Wobei, die haben ja auch sie haben 1 bis 1,5% Wirtschaftswachstum für heuer erwartet, was ja grundsätzlich, das würden wir uns in Österreich ebenso wünschen, was wir nicht haben. Gegenteil, wir haben Rezession, wir haben überhaupt kein Wirtschaftswachstum zurzeit. Also von daher gibt's viel. Ich sage einmal vielleicht hätten wir diese Probleme ganz gerne. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist es auch natürlich ein Problem, brauchen wir nicht drüber reden, wie du sagst. Das bremst das Wirtschaftswachstum, das bremst einfach alles. Auf der einen Seite ist der Sparer wieder der Volldepp, wenn man das so sagen kann. Der hat halt nichts davon. Der muss schauen, dass er auf der Investitionsseite irgendwie weiterkommt. Auf der anderen Seite muss man aber auch fairerweise dazu sagen, für Leute, die Schulden haben, ist es jetzt nicht so schlecht. Ich meine, die können dann wirklich wieder sehr günstig sich verschulden oder sind verschuldet und abzahlen. Was natürlich wieder auf der anderen Seite diesen Immobiliensektor, diese Wohnsituation in der Schweiz wahrscheinlich auch wieder verschärfen wird. Weil, was machst du dann? Du steckst dein Geld vielleicht in Immobilien, ne? Weil du bekommst eine günstige Verschuldung. Hast aber schon in der Schweiz verdammt hohe Immobilienpreise. Das heißt, es wird wahrscheinlich dort auch sich nicht entspannen. Im Gegenteil, es wird sich wahrscheinlich weiter verschärfen.
Und ich habe geschaut, die aktuellen Schweizer Häuselbauerzinsen, kann man sagen, also die Bauzinsen sind aktuell bei 1,65%, so das Niedrigste, was ich gefunden habe. Da sind wir schon wieder bei den Raten, was wir vor der Krise gehabt haben, sozusagen, was wir in Österreich gehabt haben. Also, und wir sind aber in Österreich aktuell noch weit davon entfernt. Also ich habe letztens geschaut, was sind 2,6, 2,7, 3,5, also so in dem Bereich von 3%, das ist dann schon ein gravierender Unterschied, ne, auf die 20, 30 Jahre. Ne. Also das ist schon eine wüde Geschichte. Ja, gehen wir zurück nach Österreich, beziehungsweise Österreich-Russland. Es hat uns nämlich eine E-Mail-Anfrage erreicht mit der Bitte, dass wir das Thema RBI, also die Raiffeisen International und den Russland-Wirtschaftskrimi uns anschauen. Da gibt es nämlich eine Milliardenstrafe und die Auswirkung auf die Aktien. Das habe ich mir jetzt einmal genauer angeschaut, weil ich selbst noch nicht so genau reingeschaut habe. Habe mich gleich eingelesen und das war ganz spannend. Und damit ihr jetzt wisst, wovon ich spreche, da gibt es einmal eine kurze Erklärung des Problems, weil oder warum halt die RB-Aktie seither nicht vom Fleck kommt, aber andere Banken schon, was eigentlich genau das gleiche Geschäftsmodell sind. Also, und da sieht man halt wieder, die Börse hasst Unsicherheiten. Und die RB ist ja, wie wir ja wissen, eine der größten Banken in Österreich und vor allem in Osteuropa stark. Wurscht, ob es jetzt Rumänien, Tschechien, Ukraine, Serbien ist, aber natürlich auch Russland. Und nach dem Angriff in Russland auf die Ukraine im Februar 2022 sind ja viele verschiedene westliche Firmen unter Druck geraten. Die RBI, aber auch Metro zum Beispiel und der VW-Konzern, dazu komme ich eh später noch. Und es ist politisch natürlich, wir wissen alle, es gibt Sanktionen und so weiter. Und die sind auch dazu gedrängt worden, dass sie sich aus Russland zurückziehen. Und die RBI wollte es auch. Aber es hat nicht funktioniert. Bis heute ist der Ausstieg nicht gelungen. Und da beginnt eben die eigentliche Geschichte, weil sie einfach nicht raus haben können, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben am Anfang. Weil im Zentrum steht nämlich ein gescheiterter Aktienverkauf. Der russische Oligarch, der Oleg Deripaska, der wollte über seine Firma, die Rasperia, seine 24% Beteiligung, also 24,1% von der Strabag verkaufen. Und das wollte er innerhalb von Russland machen, an einen anderen russischen Investor. Und die RBI war aber nicht einmal irgendwie involviert vorher, hat aber natürlich eine Tochterbank in Russland, die RBI Russland, also Raiffeisenbank Russland, heißt natürlich in Deutsch so, auf Russisch heißt es natürlich anders. Und sie war aber nur als Abwickler involviert, das heißt die Zahlungsabwicklung war sie eingebunden. Also vorgesehen, dass sie den Geldtransfer von A nach B durchführen muss oder durchführen soll. Und der Deripaska, der steht ja unter US-Sanktionen, so wie viele der Oligarchen, die halt irgendwie involviert sind in Russland oder halt Milliardäre sind. Und dann hat sich die RBI, weil halt der Druck einfach größer geworden ist, aus dieser Transaktion zurückgezogen. Der Deal ist natürlich geplatzt und das hat den Deripaska nicht geschmeckt. Und die Firma vom Deripaska hat dann die RBI in Russland auf Schadensersatz von 2 Milliarden Euro verklagt. Markus, 2 Milliarden, mit denen könnte man schon bloß anfangen, gell?
Ja, nicht nur wir, da wird schon der österreichische Staat was anfangen können damit. Also das ist eine unfassbar hohe Summe und wenn ich das ein bisschen rückblickend betrachte, man muss sich immer überlegen, gerade aus Management-Sicht, wenn man investiert, schaut man sich auch immer gerne das Management an oder sollte man sich anschauen. Und da ist halt eben auch ein wichtiger Punkt, wohin geht denn die Strategie? Ne? Und die Raiffeisen hat sich eben dafür entschieden, gerade auch das Russland-Geschäft zu forcieren damals. Und ja, ich meine, da wo du dich reinsetzt, da musst du halt auch dann damit leben, mit den Konsequenzen. Beziehungsweise solltest du halt immer auch einen Plan B haben. Den gab es aber anscheinend nicht, weil es gab auch keine dieses Risiko anscheinend. Also es wurde einfach nicht dieses Risiko gesehen, was dann eben jetzt eingetreten ist. Und wie du es auch richtig gesagt hast, wenn ich mir andere österreichische Großbanken anschaue, gerade als Aktionär, ist es natürlich, ja, ein Selbstläufer, würde ich mal sagen, ja. Also da läuft es doch wunderbar, weil einfach auch die Rahmenbedingungen das hergeben. Ich meine, die Banken cashen gerade Geld ohne Ende. Wir haben das Thema Zinsen jetzt gerade besprochen, ne? Die haben die letzten, sage ich jetzt mal, guten 3 Jahre richtig gut verdient und das zeigt sich dann eben auch in den Aktienkursen. Also du hast ja eben eine erste Bank oder eine BAWAG, die haben alle unfassbare Kurssprünge gemacht, was man so von einem, sag mal, Value-Wert nicht gewöhnt ist. Und bin selber auch sehr glücklich. Sag jetzt nicht, welche ich habe, aber bin auch in einer österreichischen Bank investiert. Und ja, bin sehr happy darüber. Aber was die Reihweisen angeht, du hast es jetzt eh schön formuliert, das drückt natürlich die Stimmung am ganzen Kapitalmarkt, was jetzt die RBI-Aktie angeht. Verständlicherweise, weil das Thema ist ja noch immer nicht durch. Und solange dieses Thema nicht endgültig durch ist, abgesehen von dieser hohen Strafzahlung, was natürlich immens drückt, wird sich das nicht bessern oder erholen. Wie denn auch, ne? Solange es hier keine Lösung gibt.
Und natürlich hat die RBI ist ja verklagt worden in Russland und ein russisches Gericht hat natürlich der Rasperia recht gegeben, ne? Logischerweise, ne? Es ist, ja. Und hat eben diese 2 Milliarden Euro Strafe verurteilt. Und im Juni 25, also jetzt eigentlich vor ein paar Tagen erst, hat die RBI die komplette Strafe bezahlt. Also wirklich alles. Also ein richtig finanzieller Brocken einfach mal weg. Und jetzt hätte man meinen können, damit ist die Sache erledigt und die RBI kann jetzt endlich das Russland-Geschäft abstoßen, beziehungsweise sich zurückziehen. Falsch gedacht. Kurz nach der Zahlung hat das russische oder wahrscheinlich ein anderes russisches Gericht wieder entschieden, dass der Verkauf der russischen Tochterbank der RBI weiterhin verboten bleibt. Das heißt, die RBI darf das Russland-Geschäft wieder nicht loswerden, obwohl es jetzt gezahlt hat. Und jetzt ist halt die Frage, ist das jetzt ein Machtbeweis? Ist das irgendwie ein Retourkutschen oder ein Signal von Russland vielleicht, dass wir einfach nicht raus dürfen, wenn wir es wollen? Oder also es ist echt spannend, weil wenn man sich jetzt die Börse anschaut, die Aktie anschaut, seit 2022, also 11. Februar, war das letzte Hoch eigentlich vor dem Kriegsbeginn. Da ist die RBI-Aktie bei 27,68 Euro gelegen. Heute notiert sie bei 24,42. Das sind rund 12% weniger. In der Zwischenzeit, wie du schon angesprochen hast, die erste Bank ist um 62% gestiegen, die BAWAG sogar um 89%. Das heißt, die haben es fast verdoppelt. Und die RBI ist einfach mal, ja, hat einfach null, mit denen hast du einfach nichts verdient in der Zeit. Sie haben ja sogar die Dividenden ausgesetzt, Körper Zeitl. Ich glaube, seit heuer zahlen sie wieder. Aber es ist eigentlich wirklich ein Wahnsinn. Das heißt, die anderen Banken sind gut gewachsen, also wirklich gut gewachsen, in 3 Jahren 90%, das ist ja schon ein Wahnsinn. Und die RBI ist trotz operativ guter Zahlen eigentlich einfach nicht weiterkommen. Und das ist halt das, was halt im Hintergrund noch so nachhängt. Und es ist halt die Frage natürlich, wie geht es jetzt in dieser Causa weiter? Und ich habe jetzt ein bisschen so überlegt und gegoogelt und geschaut. Dann habe ich mir überlegt, okay, es gibt jetzt 4 Szenarien, würde ich mir jetzt einmal überlegen, was vielleicht passieren könnte. Natürlich habe ich keine Glaskugel, es könnte natürlich auch sein, dass komplett was anderes passiert, aber jetzt einmal 4 Szenarien, was irgendwie realistisch klingen könnten. Markus, du sagst mir dann, welches Szenario du glaubst, das am ehesten eintritt. Szenario 1 wäre, dass der Verkauf gelingt, dass endlich Russland sagt, okay, du darfst jetzt die Tochterbank RBI verkaufen, dann sinkt natürlich das politische Risiko, das heißt, wenn wir weg sind aus Russland, also die RBI, dann ist nicht mehr so schlimm. Dann dadurch wird vielleicht die Aktie ein bisschen steigen, wahrscheinlich erst einmal runter, weil halt der Verkauf ansteht, zu günstigen Konditionen. Und dann kannst du die RBI vielleicht aber anders strategisch fokussieren. Also vielleicht natürlich weiterhin im Osten, weil die können nicht sofort weg von Osten und die restlichen Länder wie Polen etc., die sind ja doch recht gut. Und jetzt ist ja die Frage, Verkaufspreis wird natürlich sehr gering sein, weil ich habe auch gelesen, dass die russische Regierung aktuell 50% Abschlag bei Unternehmensverkäufen fordert. Das heißt, wenn man jetzt bei so einem, ja, also die zahlen wirklich nur die Hälfte vom Unternehmen und das ist halt schon ein harter Schnitt. Auch wenn man jetzt die RBI den Jahresabschluss anschaut von 2024, ist teilweise Russland schon rausgerechnet, aber natürlich ist das ein großer Brocken. Und zudem gibt es noch 10% Exitsteuer in den russischen Staat. Also die verdienen dann fürstlich, wenn es verkaufen. Aber es ist die meines Erachtens wahrscheinlichste und positivste Variante vermutlich, wenn man langfristig anschaut. Szenario 2, weiterhin Blockade. Russland verhindert weiterhin den Ausstieg der RBI. Also RBI bleibt rechtlicher Eigentümer ohne Kontrolle. Das heißt, du kannst eigentlich nichts mehr machen. Bis du dort mit deiner Bank kannst du eigentlich nicht mehr viel machen. Weiterhin Unsicherheit, also wahrscheinlich die schlechteste Variante. Und lustigerweise ähnliche Probleme hat VW gehabt mit dem Werk in Kaluga, da ist auch der Verkauf blockiert worden, da sind die Assets eingefroren worden, also quasi enteignet von Russland, oder Uniper, die sind seit 2022 im Dezember eigentlich zu 90% im deutschen Staat angehörig und das Gasgeschäft in Russland ist nach wie vor irgendwie intakt, aber es laufen juristische Verfahren, das heißt, die Anlagen sind blockiert, kein Schadenersatz, kein Rückzug, die sind noch schlimmer in der Bredouille eigentlich wie die RBI, weil die verdient ja grundsätzlich weiterhin Geld, nur halt, ja, das meiste fließt halt, oder wahrscheinlich alles fließt nach Russland. Nummer 3 Szenario wäre ein harter Exit, dass die RBI einfach sich einseitig zurückzieht, alle Verluste abschreibt, keinen Verkauf machen kann zum Beispiel, also nichts mehr rausholt. Wäre natürlich ein Schnitt, wird sicher mal ziemlich wehtun, wäre sicher auch nicht unbedingt gleich das beste Signal. Oder eben Nummer 4, dass Russland sich stabilisiert. Das könnte, wenn der Krieg endet, vielleicht irgendwann einmal passieren. Das wäre natürlich super. Die RBI bleibt dort, verdient weiterhin ihr Geld, weil die anderen Firmen werden vielleicht auch da wieder hinkommen oder auch nicht, wenn wir das sehen. Weitere Gewinne sind möglich. Das Image ist natürlich belastet. Die Frage ist halt, wie lange ist es belastet? Wie lange interessiert es die Menschen dann, wenn das geändert hat? Wir wissen aus der Social Media Bubble, dass wenn man was sieht, hat man es danach gleich wieder vergessen. Bei vielen anderen Sachen ist es leider genauso. ESG-Fonds, was ja ein wichtiger Part in der heutigen Zeit ist, meiden die Aktie. Ist die Frage, wie lange? Ist auch die Frage, wie lange? Politisches Risiko bleibt trotzdem, weil wer sagt uns, dass das nicht wieder passiert, sowas? Ist auf jeden Fall spekulativ und riskanter. Ja, das sind die vier Szenarien, was wir jetzt rausgepickt haben. Markus, welches glaubst du ist am realistischsten und was ist am besten?
Ich glaube, es geht ja um zwei Punkte. Es geht um Geld und um Macht. Und ich glaube, das sind die zwei essentiellen Punkte hier. Auf der anderen Seite hast du eine Raiffeisen, also eine RBI, und auf der anderen Seite hast du den russischen Staat. Und ich glaube, dass beide so gut als möglich aus der Affäre rauskommen möchten. Die RBI sowieso, aber der russische Staat möchte ja auch sein Geld haben oder sein Geld verdienen dran. Und ich glaube, dass ähnlich wie du, dass auf der einen Seite, es wird keinen harten Exit von der RBI wahrscheinlich geben. Es wird auf der einen Seite aber auch kein Nachlass vom russischen Staat geben. Der wird jetzt nicht von jetzt auf gleich sich drehen und sagen, okay, passt, jetzt habt ihr die Strafe bezahlt, dürft ihr es abstoßen, sonst wäre das ja jetzt vielleicht schon in die Richtung passiert. Dann glaube ich, was passieren wird, ist, dass sich die jetzt so lange hin und her zanken werden, bis es irgendwie in eine Richtung geht, dass wo die RBI, also der russische Staat, davon leben können. Was natürlich sein kann, ist jetzt Variante 4, der Krieg wird beendet. Das weiß kein Mensch, wann das passieren wird. Man weiß auch nicht, was das dann eben Nachgang für Auswirkungen hat, für positive oder negative, gerade für Unternehmen, die in Russland tätig sind. Wird es jetzt auch nicht von jetzt auf gleich dementsprechend besser werden, weil man weiß ja nicht, was auch die Lösung daraus sein wird. Das hängt ja auch stark davon ab, was die Lösung am Ende für die Ukraine auch sein wird. Aber das ist jetzt schon sehr politisch wieder. Ich glaube, selbst wenn der Krieg zu Ende ist, dass die RBI noch immer alles versuchen wird, um aus Russland dann rauszukommen, dann wird es vielleicht doch ein bisschen einfacher, weil ja auch Russland nicht mehr diesen Druck hat. Aber am Ende geht es Russland immer ums Geld und um die Macht. Und klar kannst du Exempel statuieren mit einer RBI oder auch mit einem VW. Und wenn ich am längeren Arm sitze als Staat, dann versuche ich das natürlich so gut wie möglich auszuquetschen und zu forcieren, weil wenn ich schon 2 Milliarden bezahle, ist es dann eigentlich schon heftig, dass ich dann nicht einmal ansatzweise weiterkomme. Ich habe zwar ein Problem gelöst, aber das essentielle Problem bleibt weiterhin bestehen. Und dementsprechend wird es auch schwer werden, vielleicht mit der Aktien oder mit der Aktionären in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, weil man einfach nicht weiß, was da entsteht. Es ist jetzt viel Kaffeesudlerei. Es ist halt traurig, aber am Ende ist es eine Management-Geschichte gewesen. Man muss dazu stehen, welche Strategie man gefahren ist. Man muss auch damit leben. Und ja, Österreich hatte immer schon eine gewisse Nähe zu Russland, auch schon vor dem Krieg. Und manche Unternehmen mehr, manche weniger. Und ja, die es mehr hatten, die müssen halt jetzt, die haben aber auch gute Geschäfte gemacht davor, muss man sagen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Russland-Geschäft generell immer sehr lukrativ gewesen ist. Dementsprechend muss man sich jetzt auch mit den Konsequenzen beschäftigen.
Hast du die RBI im Depot?
Nein,
ich auch nicht und habe es grundsätzlich auch nicht vor, weil so wie du sagst, es ist absolut nicht absehbar, in welche Richtung das geht. Es ist dieser Druck immer drin, es ist diese Unsicherheit und wie wir schon gesagt haben, die Börse hasst Unsicherheiten. Und ja, das ist für mich persönlich kein Investment Case, lieber andere Banken. Wenn ich eine Bank haben möchte, dann lieber andere Banken, die halt einfach nicht so irgendwo politisch verwurzelt sind, wo man halt einfach nicht unbedingt weiß, okay, was passiert da in den nächsten 2, 3, 5 Jahren. Es ist jetzt doch schon 3 Jahre Krieg und irgendwie gefühlt geht da gar nichts weiter und schlimm, ja. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal zu was Positivem, zum Thema Dividenden. Ach, immer schön. Die 20 größten börsennotierten Unternehmen, Markus, haben heuer 11,5 Milliarden Euro Gewinn gemacht und einen Teil davon schütten sie aus. Und das ist super. Hast du österreichische Aktien im Depot?
Ja. Eben unter anderem eine österreichische Bank, mit der ich sehr gut gefahren bin, die habe ich mir vor ein paar Jahren gekauft. Nein, ich kann doch sagen, gerne ist kein Problem. Ich habe die BAWAG und habe da über 200% plus und habe sie 2023 erworben. Also wie gesagt, das ist das Konträrbeispiel zu Raiffeisen. Habe mich aber bewusst damals eben auch für die entschieden. Ich habe da auch meine Analyse gemacht. Ist ja natürlich keine Anlageberatung jetzt. Aber für mich war eben damals auch die Raiffeisen Ausschlusskriterium zu dem, was wir jetzt auch besprochen haben. Und andere natürlich auch, nicht nur Banken. Ich kassiere auch von anderen Unternehmen wie eine österreichische Post. Zum Beispiel AT&S ist schwierig, aber die zahlen auch.
Haben die heuer gezahlt?
Die zahlen noch.
Die haben noch nicht bezahlt.
Jetzt lehne ich mich gerade weiter aus. Ich müsste reinschauen, aber ich bilde mir ein, die zahlen meistens im Juli.
Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob die heuer zahlen, aber wurscht. Grundsätzlich 6 Milliarden Euro Dividende werden heuer ausgeschüttet aus dem ATX, und das ist halt schon echt schön, weil natürlich wird das, wenn du Aktionär bist, profitierst du von den Ausschüttungen. In meinem Fall, wir haben es ja schon öfter gehört, ich habe heuer schon von der Apora gekriegt, von der VIG, von der OMV, und das wird echt schön. Und ich habe jetzt geschaut, 17 von den 20 Unternehmen, eigentlich schade, es nicht alle 20 zahlen, aber 17 von 20, die zahlen Dividenden, und viele davon haben sogar gesteigert. Wie schon angesprochen, die Bohr zum Beispiel, und das ist echt super. Das Problem ist nur, vieles der Gelder oder vieles der Dividenden, die fließen ins Ausland, weil natürlich viele ausländische Aktionäre oder meistens Großaktionäre in österreichischen Unternehmen investiert sind, weil sie natürlich wissen, sind eher solide Unternehmen, sind auch weltweit teilweise aufgestellt, zahlen gute Dividenden, und von den 6 Milliarden verlassen so mehr als die Hälfte der Dividenden eigentlich Österreich. Auf der anderen Seite verlieren wir dadurch Steuereinnahmen, verlieren wir dadurch aber auch Einnahmen für den Staat sozusagen, oder eben Einnahmen für uns, mit denen wir halt dann wieder selbst reinvestieren können, selbst oder die Firmen unterstützen können oder vielleicht auch konsumieren können. Und das ist natürlich schlecht für die Investitionen und für die Innovationen von den Firmen, wenn sie eben gewisses Kapital vielleicht gar nicht mehr zurückbekommen. Deswegen haben wir in der vorigen Podcast-Folge, nach 131, haben wir über das Thema ÖBAG geredet, und ich bin immer nach wie vor noch immer der Meinung, dass die ÖBAG einfach viel mehr investieren sollte in die österreichischen Unternehmen, nicht nur die Handvoll börsennotierte, was jetzt da hat, sondern in alle, wenn halt der Investment Case soweit passt und wenn es die Firma nicht vielleicht kurz vor der Insolvenz oder sowas steht, das wäre natürlich kontraproduktiv, aber halt einfach das Kapital mehr in Österreich behalten, weil dadurch natürlich, viel gemacht werden kann. Du hast ein paar österreichische Aktien, ich habe ein paar österreichische Aktien, und das sind eigentlich brave Zahler. Also ich bin da immer sehr glücklich, wenn da was kommt. In den letzten Jahren haben eigentlich viele gesteigert, obwohl nicht unbedingt die besten Voraussetzungen waren, weil unsere österreichischen Unternehmen sind ja weit weniger im Tech-Sektor unterwegs, sondern mehr im Industriesektor oder Bankensektor, und bis auf die Banken ist es den anderen Firmen ja nicht so gut ergangen in den letzten Jahren. Die Banken haben natürlich fürstlich verdient die letzten 2-3 Jahre, wir haben es ja schon angesprochen, also wenn man halt, ist halt nicht so schwer, gell, wenn man 3% oder 3,5% Zinsen von der EZB bekommt und nur 0,5 oder 1% weitergibt, ist nicht so schwer, dass man einen schönen Gewinn macht. Aber ja, am Ende des Tages gewinnt der Aktionär genauso mit. Daher wieder unser Appell natürlich, fangt an mit investieren, vielleicht nicht unbedingt Einzelaktien, wir haben ja das Thema ETFs und kostennützige Fonds schon mehrfach besprochen. Und ja, hast du noch irgendwas zum Thema Dividenden? Also erwartest du noch irgendeine große Zahlung heuer?
Ja, ich möchte mal auch sagen, dass der ATX sich eigentlich ganz gut entwickelt für das, wenn man sich die wirtschaftliche Lage in Österreich ansieht zurzeit, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie man denkt. Und zu den Großaktionären, ja klar, ich meine, da geht dann natürlich viel ins Ausland wieder. Auf der anderen Seite, sie investieren ja auch in Österreich. Das bringt auch wieder Geld, das bringt den Unternehmen viel Geld ein. Und ich glaube auch so als Großaktionär, wenn ich mir jetzt wieder New York denke, so, wenn da so ein großer Hedgefonds irgendwo sitzt und sich denkt, na, jetzt schaue ich mir mal Österreich an, dann sehen die das natürlich als Beimischung, als Small Cap klassisch. Und denken sich, sehr, sehr, sehr solide können wir mitnehmen. Ne? Und es geht halt um einfach andere Summen als bei denen daheim. Dementsprechend leichter umsetzbar, wenn man sich die Marktkapitalisierung vom ganzen ATX oder von den einzelnen Unternehmen ansieht. Ja, ich habe zu deiner Frage, ich habe großteils schon das meiste von den ATX-Konzernen bekommen, tatsächlich. Ich hatte auch letztes Jahr die OMV wie du. Ich habe sie dieses Jahr nicht, aber was nicht ist, kann ja wieder werden. Letztes Jahr haben sie noch gut mit einer Sonderdividende auch gut zahlt. Glaube nicht. Wie schaut's bei dir aus? Du kriegst sicher noch was, so wichtig, kein.
ja, ich glaube, ich krieg tatsächlich noch was. Ich bin mir jetzt aber gar nicht ganz sicher, ob ich nicht auch schon alle österreichischen gekriegt habe heuer. Aber ich glaube, ich habe.
Ja, der ist ja Großteil der Saison. Jetzt haben wir ja schon tatsächlich Mitte Juni. Ende Juni. Die meisten sind da schon durch, sage ich einmal. Die anderen großen, die ich noch bei heuer erwarte, ist der klassische Quartalszahler aus Amerika. Oder aus UK habe ich auch einen größeren. Ist auch ein Quartalszahler, übrigens ohne Quellensteuer, muss man auch mal anmerken. Dementsprechend, ja, ich glaube, Österreich ist soweit abgefischt für heuer, großteils.
Glaube ich auch, ja. Und wir haben da noch eine Community-Frage per Mail zum Thema Sandbox. In der Folge 129, da wird das Thema Fake Ads auf Facebook und Instagram zu angesprochen und dass ich solche Links in Sandboxen teste. So, jetzt ist die, ich komme ja ursprünglich aus der IT-Branche. Das heißt, Sandbox, da zur Erklärung, ist eine sichere Testumgebung. Sicher heißt hier, man nutzt diese für eine Schadsoftware zum Beispiel oder für einen Link zum Öffnen, damit der Virus sich nicht auf deinen Computer ausbreitet oder auf dein Handy, sondern in der Sandbox. Und die Sandbox, kann man sagen, es ist einfach eine externe Computerumgebung, meistens in so einer virtuellen Maschine, ein Computer in einem Computer sozusagen. Und den man halt immer wieder schnell zurücksetzen kann, der aber nicht unbedingt auf deinen direkten Computer, auf deine Daten zugreifen kann, sondern nur in diesem geschlossenen System bleibt. Und da kann man halt eben Analysen und so weiter machen. Das ist wieder ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber es gibt heute die Möglichkeit, früher war es so, dass man das auf einer Maschine halt aufsetzen müssen oder auf einen anderen Computer. Heute gibt es ja schon Online-Tools oder Websites, wie zum Beispiel browserlink.com, also Browser, so wie der Webbrowser und lingling.com. Dort kann man so Online-Sandbox nutzen. Den verlinke ich dann in der Podcast-Beschreibung. Da kann man täglich, ich glaube, für einmal pro Tag für 3 Minuten so eine Seite aufmachen mit einem Windows 10 Betriebssystem. Dort haut man auf den Link rein, wo man glaubt, das könnte vielleicht nicht gut sein oder Virus sein oder wie auch immer. Und dann sieht man, okay, passiert da was oder passiert da nichts. Ja, also um die Frage einfach zu erklären, die gestellt worden ist. Und so einfach ist es und so verschleiert man halt auch die Herkunft, zum Beispiel das Land, wenn man irgendeine eine Fake-Seite aufmacht oder glaubt, das ist eine echte Seite, bevor man sich nicht ganz sicher ist, nimmt man vielleicht diese Sandbox einfach, um zu schauen, ob das eine verseuchte Seite ist oder was da dann passiert, weil dann nicht deine Daten hingehen, nicht deine IP-Adressen hingehen oder sonstiges. Also mit deiner Sandbox bist du dann geschützt sozusagen. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Podcast-Kommentar bringen. Ein ganz lieber Kommentar, den hat uns jemand über Spotify geschickt sozusagen. Und das hat mich persönlich natürlich sehr gefreut, aber auch den Matthias und den Markus, weil der Markus zwar nicht so oft da war, aber der Matthias, weil wir zwei angesprochen waren. Und der liebe Jakob, der hat uns vor kurzem erst gefunden und hört uns jetzt auf und ab. Und das findet er natürlich cool, dass wir aus Österreich raus das machen, das Thema Finanzen aufgreifen, das Thema Wirtschaft und da immer relativ aktuelle Themen mit reinnehmen, aber auch Grundsatzthemen erklären. Ja, Jakob, du hörst uns wahrscheinlich wieder zu. Danke für den herzlichen Kommentar. Es hat mich sehr gefreut. Und nochmal der Appell, schickt uns eure Fragen, Wünsche, Anregungen. Wir lesen alles und erklären natürlich alles ganz gern. Und ja, Markus, hast du noch irgendwas, was du gern mitgeben möchtest oder irgendeine ein Thema, was wir heute nicht besprochen haben?
Nein, ich glaube, heute sind wir mehr auf Einzelaktien eingegangen. Ich möchte natürlich darauf ansprechen, dass es immer wichtig ist, sehr breit zu diversifizieren. Thema ETF da ganz schlagend. Also das Wichtigste ist, breite Vorsorge zu betreiben. Dadurch, dass wir heute sehr explizit über Einzelaktien gesprochen haben. Sonst, Lob auch an euch, Philipp und Matthias, für den Podcast. Kann mich dem Jakob mal anschließen. Ich hoffe, er hört mich auch gerne. Und ja, sonst freue ich mich, wenn ich das nächste Mal wieder gern dabei bin. Und vielen Dank, war ein tolles Gespräch wieder.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.